Auch von mir ein herzliches Willkommen hier. Kurz nochmal zur Aufklärung, wo ich herkomme. IKM steht für Informations-, Kommunikations- und Medienzentrum der Universität Tübingen. Das ZDV, Zentrum für Datenverarbeitung, ist das klassische Rechenzentrum, das zusammen mit der Universitätsbibliothek das IKM bildet. Ich werde heute einen Vortrag halten über einen speziellen Dienst, den wir anbieten, den Tübinger Internet Multimedia Server. Ich werde mir aber die Freiheit nehmen, ein bisschen den Kontext zu erläutern, in dem dieser Tübinger Internet Multimedia Server angesiedelt ist. Und einer der Kontexte. Okay, nach unten. Es sind natürlich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen meines Arbeitsbereiches, die ganz konkret an diesem TIMS-Projekt, nenne ich es mal, mitarbeiten. Das sind die Frau Frank, der Herr Koch, der Herr Meier und der Herr Seiler. Und dann haben wir auch noch eine ganze Reihe von Hiwis, denn Sie werden nachher sehen, wir brauchen tatsächlich Personal, um diese Dienstleistung, die wir für die Universität erbringen, auch tatsächlich leisten zu können. Und das, was ich vorstelle, ich sagte, es ist ein Projekt, das mittlerweile seit 3 Jahren nicht mehr in der Förderung drin ist. Das heißt, wir haben 1999 begonnen als ein Projekt des Landes Baden-Württemberg in der Zukunftsoffensive Junge Generation und haben dann nochmal mit Mathematik und Informatik zusammen ein Projekt in diesem Kontext TIMS aufgesetzt, um die Dinge weitertreiben zu können. Das, was ich in dem Vortrag der Reihe nach abhandeln möchte, ist zum einen das Umfeld. Eine besondere Spielart dieses Tübinger Internet Multimedia Servers TIMS Live, dort auch ein konkretes Projekt vorstellen, TIMS on Demand, und da dann etwas detaillierter der Ansatz, die Technik, Betriebsdaten, Betriebserfahrung und dann das, was wir so für die nähere Zukunft, das heißt für das nächste halbe, dreiviertel Jahr in Tübingen planen, mit diesem System weiterzumachen. Nun, Tübingen, das muss man wissen, um unseren Ansatz zu verstehen, ist eine Flächenuniversität. Und Sie haben hier ein modifiziertes Luftbild der Universität Tübingen. Die Achse dort unten, das sind ungefähr 8 Kilometer, die wir haben. Das heißt also, die Universität Tübingen ist eine klassische Flächenuniversität mit 175 Gebäuden, von denen 150 für uns als Dienstleister relevant sind. Das heißt also, das sind Einrichtungen der Universität Tübingen untergebracht. Insbesondere haben Sie ja gehört, ich bin auch für das Netzwerk der Universität, und zwar in dem Fall wirklich das physikalische Netzwerk der Universität Tübingen zuständig. Wir müssen also Dienstleistungen in diese Gebäude reinbringen. Und das unterscheidet uns einfach von Campus-Universitäten, nicht? Das heißt, wir hatten gar nicht die Möglichkeit, über große Zentren nachzudenken, sondern wir mussten die Naturwissenschaften genauso bedienen wie die Geisteswissenschaften oder hier die Informatik. Also ein sehr weit gestreutes Feld. Die Daten der Universität Tübingen, 20.000 Studierende und ungefähr 500 Professoren und 2.000 Wissenschaftler. E-Learning-Unterstützung durch das IKM-ZDV und damit dann auch letztendlich in vielen Fällen Open-Content-Unterstützung gibt es in Form impliziter Unterstützung. Das heißt also Dinge, die ein Rechenzentrum eh erledigt, die dann von den Einrichtungen draußen, von Instituten, aber auch von anderen zentralen Einrichtungen genutzt werden können. Das sind zum einen Web-Content-Management-Systeme, das sind Hosting-Systeme, das sind Standard-Kommunikationsdienste, die ja im E-Learning-Umfeld auch immer eine ganz große Rolle spielen und auch im Bereich von offener Kommunikation. Es sind Schulungsangebote, das ist natürlich die Infrastruktur, ohne die das Ganze ja gar nicht funktionieren könnte. Und es ist etwas, wo wir ziemlich weit uns entwickelt haben in den letzten Jahren, ein Identity-Management-System, das es uns gestattet, Dienste und Dienstleistungen innerhalb der Universität Tübingen in diesem E-Learning-Umfeld erbringen zu können. Und es gibt explizite Unterstützung. Dafür haben wir, das heißt UB und ZDV, jeweils sogenannte E-Learning-Warenkörbe definiert, in denen wir einfach Dienste anbieten aus unserer jeweiligen Ausrichtung her. Allerdings immer unter der Maßgabe, Technik ist immer Mittel zum Zweck. Also wir machen die Dinge nicht zum Selbstzweck und aus Spieltrieb heraus. Es sind in der Regel nutzergesteuerte Entwicklungen, das heißt Dinge, die wir als Anregung von außen aufgenommen haben. Und es sind vor allem Dinge, die sich integrieren in das Gesamtsystem der Verwaltung und der Organisation der Universität Tübingen. Das, was ich da gesagt habe, lässt sich auch an der Schichtung hier, so wie das heute in Tübingen abläuft, und zwar für die allermeisten Dienste. Das heißt, wir haben eine Organisationsschicht, das heißt, da ist wirklich Verwaltung mit Datenquellen, Studentenbüro, Personalverwaltung, denn die Lehrenden oder diejenigen, die Open Content erstellen, müssen ja auch irgendwo in die Systeme eingepflegt werden. Wir haben da eine Aggregationsschicht, in der wir diese Datenquellen zusammenfassen und dann tatsächlich eine Identität aus den Dingen bilden und die dann in dedizierte Benutzerverwaltungssysteme, beispielsweise ZTV, aber auch Bibliothek und so weiter, dann weitergeben, so dass wir darauf in der Lage sind, so etwas wie ein Single Sign-On, und zwar jetzt speziell für die Universität Tübingen, zu generieren. Da gibt es bestimmte technische Begriffe dazu, die ich hier notiert habe, mit denen wir das realisiert haben, und darauf dann aufbauend eine ganze Reihe von Dienstleistungen wieder, die aus diesem Umfeld oder in dieses Umfeld E-Learning, Open Content, Open Resources und so weiter gehören können. Wir arbeiten dort zum Beispiel auch zusammen mit den Bibliotheken, die hier falsch geschrieben ist, sehe ich gerade, also ein Bibliotheks-Service-Zentrum in Konstanz, eine baden-württembergische Einrichtung, und mit Freiburg, dem REDI-Projekt, um über diese Schichtung, die wir hier drin haben, den Nutzern und Nutzern der Universität Tübingen den transparenten Zugriff auf Dienstleistungen, beispielsweise von Elsevier oder von Science Direct oder von REDI oder Vascoda und so weiter, zu gestatten. Es wurde erwähnt, wir haben eine etwas längere Geschichte hinter diesen ganzen Entwicklungen. Und zwar die Geschichte beginnt eigentlich im Jahr 1997, aber fangen im Jahr 1999 kurz an, nämlich mit diesem Tübinger Internet Multimedia Server, einem Video-Streaming-Server, der Vorlesungsvideos on demand ins Netz einspeist. Wie gesagt, aus einem Projekt raus entstanden. Und wir sind sehr bald auf die Idee gekommen, dass das, was wir dort an Infrastruktur aufgebaut haben, natürlich nicht nur innerhalb eines Projektes zu nutzen ist, sondern eine gesamte Universität zur Verfügung gestellt werden kann. Das heißt also, wenn man schon Videokameras hat, wenn man Schnittplätze hat, wenn man Encodiereinheiten und so weiter hat, dann kann man die auch nur anderweitig nutzen. Und wir haben daraus dann beschlossen, für die Universität ein Digitalisierungslabor noch mit raus zu generieren und an dieses Projekt dran zu koppeln. Wir machen natürlich Videokonferenzen ebenfalls als Teil von E-Learning-Anstrengungen. Wir setzen Systeme ein wie BSCW Moodle oder dieses eigengestricktes System, den Tübinger Internet-Seminarserver mit dem Namen TIS. Das war damals eine relativ fortschrittliche Plattform, die damals vorhandene Komponenten des Internets, das heißt News-Server, FTP-Server, Web-Server, versucht hat zu integrieren und Dinge zu realisieren, die man heute in geschlossenen Plattformen dann wiederfindet. Und wir haben die TIMS-Plattform nicht nur als das, was ich Ihnen nachher vorstellen werde, sondern auch noch als eine offene Plattform für die Universität aufgesetzt. Das heißt also, nicht nur wir produzieren Streams und kontrollieren diese Streams, schweißen die ein, sondern den Instituten steht es ebenfalls offen, können dann wieder in ihre eigenen Plattformen integrieren, sofern sie Interesse dran haben, und wir haben eine entsprechende Live-Plattform. Lassen Sie mich mit der Live-Plattform weitermachen. Dort hinten läuft ebenfalls gerade ein Livestreaming in die Welt raus. Sowas Ähnliches haben wir dort auch aufgesetzt im Jahr 2006 müssen es gewesen sein. Wir wollten etwas haben, was eine robuste und produktionstaugliche Technik darstellt. Also wir waren nicht an einem Experiment interessiert. Das heißt, es gab ja sehr viele Versuche, Remote, Hörsaal und so weiter aufzumachen, sondern wir wollten wirklich eine technisch saubere Lösung haben. Wir wollten Fernsehqualität PAL machen. Wir wollten eine Echtzeitarchivierung dazu haben. Wir wollten daran anschließend eine optionale Postproduktion. Das heißt also, wenn Sie so etwas aufzeichnen, möchte man die Dinge vielleicht hinterher nochmal in einen anderen Kontext stellen. Wir wollten zwei Dinge haben. Wir wollten auf der einen Seite den anonymen Zugriff haben und wir wollten aber auch den authentifizierten und autorisierten Zugriff auf die Dinge haben. Es gibt immer verschiedene Gründe, beide Systeme haben zu wollen. Und wir haben das Ganze in das Identity Management der Universität über ein entsprechendes Gastmodul erweitert, sodass wir also nicht nur die Entitäten der Universität Tübingen, sondern auch Gäste mit in dieses System mit aufnehmen können. Triebfeder für diese Entwicklung hin zu einem gemischt authentifizierten System war ein Projekt, das wir zusammen mit Volkshochschulen initiiert haben, und zwar das lief unter dem Namen VHS Universität und hatte das Ziel, Studiengenerale Vorlesungen der Universität Tübingen in Volkshochschulen live zu übertragen. Darunter haben wir noch so eine ganze Reihe von Dingen, die dann als Kongresse oder Kurse, die wir da gemacht haben. Der Kurs ist insofern interessant, das ist die weiteste Video-Live-Übertragung, die wir aus Tübingen gemacht haben. Die ging nämlich bis Sydney. Das hat also auch funktioniert. Das heißt also wirklich live aus dem Hörsaal der HNO-Klinik in Tübingen nach Sydney in den Hörsaal rein. Gleichzeitig angeschlossen waren aber auch noch Kliniken in Weißrussland, in Rumänien, in Spanien und in Frankreich. Also man kann die Dinge auch schon weltweit nutzen und einsetzen, wenn man die Netze dazu im Griff hat. Das ist an der Stelle technische Voraussetzung. Es geht also gut, und dann die bin immer mit dem Mausklick dran. Diese Projektstudie VHS Universität, von der ich erzählt habe, ist also nicht nur eine oder zwei VHS gewesen, die da teilgenommen haben, sondern wir haben das Ganze 2006 bis 2008 betrieben, und es waren insgesamt 37 Volkshochschulen, die daran teilgenommen haben. Die sind dort alle eingezeichnet in dieser Deutschlandkarte. Initiiert wurde das Ganze von der Volkshochschule Böbling. Das Ganze war mit dem Deutschen Volkshochschulverband entsprechend abgestimmt, und innerhalb der Universität Tübingen mussten verschiedene Einrichtungen zusammenarbeiten, damit das Ganze funktionieren konnte. Was wir gemacht haben, sind also 7 Ringvorlesungen mit über 140 Vorlesungsstunden auszuliefern. Das Ganze ging parallel immer an 10 bis 20 Volkshochschulen pro Übertragungseinheit. Das heißt, wir haben den Hörsaal der Universität Tübingen jeweils um 100 bzw. 300 Personen virtuell erweitert. Das war eine ganz tolle Sache, und wir hätten das auch gerne weitergemacht. Haben da mit den Volkshochschulen zusammen auch ein bisschen mal geguckt, wer nimmt denn da eigentlich dran teil. Und also festgestellt, dass es vornehmlich etwas ist, was die ältere Generation interessiert. Das heißt also, die Wege in die Hörsäle dann doch etwas scheut. Die Geschlechterverteilung spielt wohl keine allzu große Rolle. Interessant ist wieder das Ding, sonst sind die Bildungsabschlüsse der Teilnehmer in den Volkshochschulen drin. Es scheint vornehmlich das akademische Publikum zu sein, das darauf wieder anspricht, oder dass die dann auch das lebenslange Lernen auch wirklich ernst nehmen. Und dann natürlich die Entfernung zum jeweiligen Übertragungsort. Das heißt, es scheint etwas zu sein, wo man doch kurze Distanzen, damit man so ein Angebot annimmt, dann irgendwo sucht. Wir haben dann natürlich auch gefragt, was wird kritisiert? Das eine war Kameraführung und das zweite war Übertragungsstörung. Die Kritik war zum Teil recht heftig. Denn für Volkshochschulkurse bezahlt man 5 Euro oder 3 Euro oder je nachdem. Das heißt, man hat also etwas bezahlt und erwartet dafür entsprechende professionelle Qualität. Das mit der Kameraführung, da haben wir mal ein Semester lang versucht, unsere eigenen Produktionskosten zu optimieren, indem wir von einer professionellen 3-Kamera-Produktion auf eine kostengünstige 1-Kamera-Hiwi-Produktion gegangen sind. Die Leute, die das draußen sehen, merken das sofort, was professionell, das heißt ihren Sehgewohnheit entsprechend aus dem Fernsehen oder was auch immer wieder die Dinge entstehen, entspricht, und was dort nicht dazu passt. Das wird also registriert und entsprechend heftig moniert. Und das Zweite ist wieder etwas, was nur dazu raten kann, man muss die Technik in solche Projekte mit reinnehmen. Denn was ich da letztendlich rausgestellt hatte an diesen Übertragungsstörungen, wir hatten das dann analysiert, konnten feststellen, es war genau ein Provider, der davon betroffen ist. Es gibt ja verschiedene Provider, so außer Versatel, T-Systems und so weiter. Und dieser eine Provider hat ein sogenanntes Peering-Problem zu den Wissenschaftsnetzen in Deutschland. Das heißt also, die Knoten, über die dieses Ding, sonst diese Daten hätten fließen müssen, waren heillos überlastet. Und weil wir das dann analysieren konnten über das Bellevue rein in den DFN, konnten wir dann auch entsprechend dort Abhilfe schaffen. Ohne technische Kompetenz wäre dieses Projekt nach einem halben Jahr eigentlich zu Ende gewesen, weil wir an der Stelle nicht weitergekommen wären. Gut, das Setting dazu so wie man sich das eigentlich vorstellt. Das heißt, es gibt also irgendwo einen Hörsaal, das sind Mikrofone, das sind Kameras, die werden in der Live-Regie abgemischt. Es wird eventuell noch ein Dingsbums, ein Bandrekorder dabei sein, wo es gleich rausgeschrieben wird. Und es gibt hier ein Dingsbums, einen Echtzeit-Encoder, wie dort hinten auch, wo eine entsprechende Stream-Kodierung vorgenommen wird. Das Ganze wird auf einen Stream-Server gegeben, der über einen Webserver mit irgendwelchen Datenbanken, die vielleicht noch Authentifizierung oder sowas ermöglichen, dann den Zugriff für Volkshochschulen, aber auch für Studierende oder für andere Partnerhochschulen hätte ermöglichen können. Das ist die technische Seite. Das Konzept hatten wir soweit im Griff. Was wir nicht im Griff hatten, waren die Produktionskosten. Produktionskosten pro Session, das heißt, ich habe einfach mal die Zeiten ausgerechnet. Wir brauchten dafür ungefähr 17 Stunden, um 2 Stunden zu produzieren. Das macht dann, wenn man 50 € billige öffentlichen Dienst veranschlagt, 850 €, was man an Human Resource reinstecken muss oder an Geld. Wir hatten auf der Einnahmenseite pro Teilnehmer, heißt in dem Fall teilnehmende Volkshochschule, im Mittel ungefähr 12 dabei. Die haben 38 € für so eine Session bezahlt. Das heißt, wir haben also ungefähr 450 € eingenommen und hatten damit eine Deckungslücke von 400 € pro Session. Wir hatten da, ist ein Witz, ja, weiß ich auch. Wir haben dann probiert, diese Deckungslücke entsprechend durch Effizienzsteigerungen im System zu optimieren. Da hätte es auch technisch durchaus die Möglichkeiten gegeben. Kundenakquise ist die andere Seite, einfach um mehr Teilnehmer reinzukriegen und damit dann die Geschichte hinzubekommen. Aber wir sind so ein bisschen Opfer der Föderalismuskommission. Das heißt, der Bund fühlt sich einfach nicht mehr so richtig zuständig für die Dinge und das Land wollte auch nicht so recht. Also mit anderen Worten, seit diesem Sommersemester haben wir dieses Projekt jetzt vorläufig mal eingesteckt, weil wir nicht wissen, wie wir es finanzieren sollen. Komme ich zum On-Demand, das heißt also der eigentlichen Streaming-Plattform Teams. Da eine Frage in die Runde, wer von Ihnen kennt die Teams oder war schon mal auf diesem Server? Je nachdem würde ich dann nachher mal noch ein kurzes kleines Demo machen, was das eigentlich ist, damit man das auch verstehen kann. Wir hatten eine Zielgruppe, primär, als wir angefangen haben, 99 Studierende, aber auch die Lehrenden. Und zwar klar, dass Schüler drauf zugreifen würden und dass Postgraduierte drauf zugreifen würden. Das, was wir haben wollten, war curriculum-konformes Lernmaterial. Wir wollten eine inhärente Qualitätssicherung haben. Wir wollten eine Universalität des Verfahrens haben. Universalität des Verfahrens. Wir haben also keinen speziellen Hörsaal in Tübingen, den wir dafür nutzen können, sondern wir haben 150 Gebäude, in denen das System funktionieren soll. Und wir wollten eine Nachhaltigkeit haben, das heißt, wir wollten also eine kostengünstige Massenproduktion haben, wir wollten ein sehr schnelles Produktionsverfahren haben, wir wollten eine Hersteller- und Plattformneutralität haben und wir wollten etwas haben, das war uns auch klar, wenn man Content produziert, dann bleibt einem heute gar nichts anderes übrig, als diesen Content im Laufe der Zeit zu migrieren. Das heißt also, wir haben damals für uns den Begriff des digitalen Masters geprägt, haben also eine digital sehr hochwertige Kopie, die zur fortlaufenden ständigen Migration verwendet wird. Wir haben mittlerweile die 4. Codec-Generation bei uns im Auslieferungssystem drin, können aber die Materialien, die wir vor 9 Jahren produziert haben, immer noch verwenden, weil wir damals auf die Migrationsfähigkeit geachtet und gesetzt haben. Ansatz, Videoaufzeichnung von Vorlesungen mit mindestens 2 Kameras. Eine mobile Videoproduktion in verschiedenen Hörsälen der Universität, also keine Multimedia-Hörsäle, sondern jeder Hörsaal ist dafür geeignet. Wir wollten in der Postproduktion die Authentizität, soweit es irgend geht, erhalten. Das heißt, das wichtigste Medium der Vorlesung, der Dozent oder die Dozentin, stehen weiterhin im Mittelpunkt. Wir machen also kein Hollywood, sondern wir machen einfach eine nackte und ziemlich direkte Dokumentation des Ganzen. Die Rechte verbleiben bei den Autorinnen und Autoren. Das heißt also, wir bekommen nur das Recht der Stream-Publikation, ansonsten sind die weiterhin die Herrinnen und die Herren des Verfahrens, insbesondere was dann auch die Weitergabe angeht. Das heißt also, eine Anfrage an uns, können wir dieses Material anderweitig verwenden, führt zu keinem Ergebnis, sondern führt immer auf den eigentlichen Urheber weiter. Das, was wir gemacht haben, ist ein Mehrwert durch inhaltliche Erschließung. Das heißt, wir haben die Timeline inhaltlich verschlagwortet und recherchierbar gemacht. Das heißt also, bei uns kann man beispielsweise, wenn man sich für den Herrn Heisenberg interessiert, den Suchbegriff Heisenberg eingeben und man landet dann bei der Videoaufzeichnung genau an der Stelle, an der über Herrn Heisenberg oder die Heisenbergsche Unschärferelation auch tatsächlich referiert wird. Wir haben ein Signaturschema und Dublin-Core-konforme Metadatenerfassung gemacht und wir haben von vornherein auf einen filebasierten Verarbeitungsprozess gesetzt. Wir haben Archivierung von digitalen Mastern in einem Online-Archiv immer als technisches Vehikel mitbetrieben. Wir haben die Publikation in Streamformaten der Marktführer gemacht, das heißt also, wir bieten sowohl WMV wie Reel an. Wir haben immer darauf gesetzt, das, was wir machen, muss über Standardklienten abrufbar sein, das heißt also keine spezielle Software. Und wir haben den weltweit freien Zugang zu diesen Ressourcen geschaffen, die Daten im Streaming und die Metadaten beteiligen wir uns an der Open Archive Initiative und stellen diese Metadaten dort zur Verfügung, sodass auch andere uns recherchieren können. Das hier ist ein typisches Setting aus einem Hörsaal, das heißt, wir sehen zwei semi-professionelle Kameras, die dort stehen. Sie sehen entsprechendes Audio-Equipment zur Aufzeichnung, Taschenmikrofone und so weiter, weil wir uns nicht darauf verlassen können, dass in dem jeweiligen Hörsaal auch tatsächlich eine Audioanlage vorhanden ist. Das wird also dann mitgenommen. So, der Prozess, den wir dort hinten dran haben, an dem, was Sie jetzt am Bild gesehen haben, hat zwei Teile, einen manuellen Teil und einen automatisierten Teil. Autorinnen, Autoren sind klar, das heißt, die müssen ihre Vorlesung machen, wie gehabt auch immer, die produzieren den Content. Wir machen eine Produktion, das heißt, wir filmen das Ganze und machen dann auch eine Postproduktion in die Videorohdaten aus zwei Kameras plus die Metadaten, die wir zu dem Zeitpunkt haben können, das heißt Titel, Datum, Referentin und so weiter, speisen wir damit ein und generieren aus diesen drei Aufzeichnungen eine Aufzeichnung, die in einen temporären Projektspeicher abgelegt wird nach einem ganz speziellen Schema. Das heißt, wir haben auch ein Signaturschema, so wie man es aus dem Bibliotheksbereich oder Archivbereich kennt, dahinter gespannt. Und dann passiert nun der weitere Ablauf weitestgehend automatisiert. Das heißt, es gibt eine Encoderform. Heute ist das ein Encoder Grid, das wir dort am Arbeiten haben, das sich entsprechendes Material hier abholt, entsprechend umkodiert, in Publikationssysteme einspeist und gleichzeitig noch die digitalen Master plus die Derivate entsprechend in ein Archiv schiebt. Und nachdem man für eine Stunde ungefähr 13 Gigabyte benötigt, wir derzeit ungefähr 2500 Stunden da drin haben, kommt da, die Zahl stimmt nicht ganz, es sind glaube ich mittlerweile 27,5 Terabyte, die wir dort an Daten in diesem Masterarchiv hinter diesem Publikationssystem drin haben. Eigentlicher Knackpunkt noch hier, um diesen Mehrwert zu erzielen, der Annotation, die muss natürlich wieder manuell gemacht werden, kann also nur passieren, indem hier nochmal ein entsprechender Prozess zwischen diesem Projektspeicher und Menschen stattfindet. Gut, Datenmodell, gehen wir mal ganz kurz drüber. Es ist im Wesentlichen ein Dublin-Core-Datenmodell, das wir dort im Hintergrund aufbauen und das uns letztendlich auch ermöglicht, unser System an andere Nachweissysteme dran zu flanschen und die Dinge letztendlich offen zu gestalten, weil wir uns dort vor 10 Jahren an Standards gehalten haben. Die Hard- und Software von Teams Live und von Teams Video on Demand, wir haben das Ganze auf einer Windows-Domäne mit einem DFS realisiert. DFS steht für ein Distributed File System. Das sieht dann so aus, wie wenn Sie eine Festplatte mit 30 Terabyte hätten. Das erklärt auch, weshalb die ganzen Prozesse so transparent auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind. Sie arbeiten eigentlich allerdings nur in einem riesigen Speichersystem oder auf einer riesigen Festplatte. Gut, wir haben dort 8 HDV-Schnittplätze heute dran angeschlossen. Wir haben 4 Encoder, die als Grid arbeiten. Wir haben 3 On-Demand-Stream-Server und Live-Server. Sie sehen also, all das zusammengenommen, es steckt eine ganze Menge an Technik dahinter, die entsprechend gehandelt werden muss, damit so ein System überhaupt laufen kann. Etwas, was ich nicht, notiert, und zwar das Kommunikationsnetz der Universität Tübingen, ganz wichtig. Sie müssen sich überlegen, wenn Sie nun Daten von A nach B schicken müssen, und das sind 13 Gigabyte, die Sie transferieren wollen, dann macht das einen Unterschied, ob Sie das über eine 100 Megabit Fast Ethernet Strecke machen oder ob Sie das eine Gigabit oder über eine 10 Gigabit Strecke machen. Je nachdem wird der oder die Mitarbeiterin eine 20-minütige Kaffeepause oder unter Umständen sogar gar keine Kaffeepause mehr haben. Das heißt also, da ist Effizienz einfach über Technik wieder reinzuholen. Zu den Inhalten, was wir heute in diesem System bereitstellen weltweit, verfügbar sind 81 vollständige Fachvorlesungen, 38 Studium Generale, ungezählte Filme aus dem Umfeld der Universität, die sich also nicht so charakterisieren lassen. Es sind 2640 Videos, die drin sind, und die Spieldauer sind 2127 ebenfalls bemerkenswert. Es sind 773 Autorinnen und Autoren, die da mittlerweile dran mitgewirkt haben. Und wir haben auf dieser Timeline insgesamt 52.000 Stichworte drauf, die nun recherchierbar sind. Das heißt also Inhalte, die gezielt wieder innerhalb der Videos zu finden sind. Das macht auf die Dauer, die wir jetzt produzieren, seit ungefähr 470 Wochen 5,6 Filme, die wir jede Woche erzeugt haben. Das heißt, hier haben wir die Zahl der bereitgestellten Videostreams bis 2007 und deren Entwicklung und das relative Wachstum bezogen auf 2002. Die Zahl ist, oder die Reihe an sich macht nicht allzu viel her. Interessant wird das Ganze, wenn man dem die Zahl der Nutzungen gegenüberstellt. Dass die Zahl der Nutzungen bei mehr eingestellten Videos nach oben geht, ist klar, aber dass sie überproportional nach oben geht. Und im Jahr 2008 zeigt sich das weiter, ist auch ein Indiz für etwas, was wir vorher schon gehört haben. Das heißt, es muss eine kritische Masse erreicht sein, damit solche Systeme überhaupt Akzeptanz finden. Sie sehen auch an den absoluten Zahlen, die hier drin sind. Das heißt also, wir haben im Jahr 2007 1,2 Millionen circa Nutzung drin gehabt. Nutzung heißt in dem Fall echte Nutzung, also kein Zappen, sondern wir zählen die Dinge erst, wenn mindestens 20 Sekunden gestreamt wurde. Also wer zappt, wird nicht mitgezählt. Da macht dann dieses Archivierungskonzept auch Sinn. Man kann sich fragen, ist es überhaupt wirtschaftlich, 30 Terabyte über einen so langen Zeitraum aufzuheben? Natürlich macht es Sinn, wenn ich diese Reihe hier mit in Betracht ziehe. Gut, die aggregierten Daten für das Jahr 2007, das hatte ich schon gesagt, 1,2 Millionen echte Abspielungen. Wir hatten insgesamt 68.000 irgendetwas Stunden. Das Jahr hat 8.700 Stunden. Es sind ungefähr 30 Terabyte an Daten aus diesem System ausgeliefert worden in 2007. Die mittlere Abspieldauer hat ungefähr 3,5 Minuten gedauert. 81% aller Nutzungen sind über den Index gelaufen. Das heißt also, haben die inhaltliche Erschließung genutzt des Systems. Wir haben einen eindeutigen Trend, was die Präferenz bei den Medien bzw. bei der Technologie der Kundschaft angeht. Das heißt, 96% aller Kunden, wenn man es Kunden oder Nutzerin nennen will, nimmt Windows Media. Das mag daran liegen, dass das davor eingestellte Media Player beim Aldi-PC ist. Wir wissen, dass ungefähr 30% der Nutzungen aus Hochschulen kommen. Und wir wissen, dass 60% von Access-Providern kommen, die wir nicht weiter auflösen können. Die fehlenden 10% sind Sachen, die wir auflösen können. Das teilen sich Schulen und teilen sich Firmen. Dort unten ist ein Bild für die monatliche Entwicklung der Datenmengen seit 2004. Also so zu lesen 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. Sie sehen also, der Trend, den ich vorher für 2007 gegeben habe, hat sich 2008 eher noch verstärkt. Das heißt, die Dinge sind also noch weiter nach oben gegangen, was die Nutzung angeht. Dann interessiert man sich natürlich auch immer, was wird denn da auf diesem System genutzt und was ist da drin und wie wird es genutzt. Ihnen sagen diese Tabelle, jetzt kann Ihnen nicht viel sagen. Fangen wir mal hier oben, gibt es NDLWS, das steht für Neuere Deutsche Literaturwissenschaften. Das waren also die Spitzenreiter im Januar, Februar 2008. Tauchen dann nicht wieder auf. Das war eine Vorlesung, die war klausurpflichtig. Die Klausur wurde im Februar geschrieben. Hier haben wir British Studies, taucht ansonsten hier nicht unter den Top 10 auf. Im Juli war die Klausur. Das heißt also, Sie können Klausurtermine in der Nutzung dieses Systems ablesen. Sie sehen was anderes, das heißt, Sie sehen auch sehr viel, sehen Sie hier Physik, Mathematik, Biologie und so weiter. Wir haben aber auch durchaus andere Themen drin, also Soziologie, Sozialpädagogik, gut, hier ist noch eine Ringvorlesung mit drin. Das heißt also, das, was bei uns im Wesentlichen vom System abgezogen wird, sind das, was man wohl als Naturwissenschaften bezeichnet. Das heißt also, dafür scheint es einen echten Bedarf zu geben. Wobei man das auch nicht übertreiben darf, die Bewertung. Denn die Skala hier geht von 5% der Gesamtnutzung bis ungefähr 2,5%. Und bei ungefähr 100 Kollektionen, die dort in diesem System drin sind, sehen Sie, wie die Verteilung ist. Das heißt, die Nutzung ist also, Sie können zwar die Highlights finden, aber ansonsten streut es schon ganz, ganz gewaltig. Bei der Bewertung von solchen Zahlen kann man jetzt nicht nur Datenmengen, das Bild hatte ich Ihnen schon gezeigt, gucken, sondern man kann auch die Abspieldauern dann vergleichen mit den Dings, mit den tatsächlichen Videoabspielungen. Man kann dann das Wachstum für 2008 extrapolieren und stellt dann fest, dass die Abspieldauer überproportional wächst im Vergleich zur ausgelieferten Datenmenge. Das Ganze ist signifikant. Wir führen das Ganze auf Caching-Effekte der Player und der zwischengeschalteten Netztechnik zurück. Da liefern uns zwar die Player die Start-Stop-Informationen, aufgrund der wir zählen können, rufen aber die Daten nicht mehr ab, weil sie bereits in irgendwelchen Caches vorhanden sind. Also da kann man dann also technische Entwicklung daraus ablesen. Und gut, dann zur Nutzungscharakteristik nochmal zusammenfassen. Klausurpflichtige Vorlesungen sind also nachweisbar in diesem System. Klausurtermine sind in der Teams-Nutzung messbar. Es gibt keine herausragenden Vorlesungssammlungen, denke ich, ist auch relativ deutlich. Wichtiges Argument für diejenigen, die den Content eigentlich machen müssen, kommt noch jemand zu mir in die Vorlesung, wenn ich die Dinge angucke. Wir können in der Präsenzhörerzahl den Effekt Vorlesung aufgezeichnet und nicht aufgezeichnet nicht messen. Archivierung macht Sinn, das heißt vor allem, wenn wir Dinge aus dem Grundstudium anschauen, da verändern sich die Inhalte nicht so grundlegend, als dass die Vorlesungen nicht auch noch nach 7 Jahren genutzt werden können. Und wir stellen auch fest, dass die Aufzeichnung halt nicht nur durch Studierende genutzt wird, sondern auch durch Schüler, Postgraduierte und die interessierte Öffentlichkeit. Gut, und das, was wir jetzt in Tübingen noch planen für die nächste Zeit, ist den Aufbau eines E-Learning-Portals. Das hat bereits begonnen, indem wir die Integrationsschiene, deshalb auch dieses ganze Bild am Anfang, das heißt also, wie schichtet sich das durch die ganze Universität, von den Lernmanagementsystemen über die Kursmanagementsysteme bis zu den Content-Management-Systemen mit einem Single Sign-On versehen. Das Ganze zielt natürlich auf die BARMER-Studiengänge ab. Wir sind nach wie vor auf der Suche nach einem Sponsor oder nach einer Projektförderung für dieses VHS-Universitätsprojekt, weil um das tut es mir wirklich leid. Das ist eine sehr, sehr schöne Sache, kann gut funktionieren. Gut, das heißt, worüber wir natürlich ständig nachdenken, wie können wir in der Produktion der Geschichte noch effektiver werden, das heißt, was können wir unseren Lehrenden dann dazu noch anbieten. Und die üblichen Verdächtigen sind ja hier unten dann genannt. Und damit würde ich dann schließen wollen. Dankeschön für die Aufmerksamkeit.